aargausport.ch, dein Sportpodcast aus dem Kanton Aargau.
aargausport.ch Podcast, das ist der Podcast, der sich wie immer ausschließlich ums Sportgeschehen im Kanton Aargau kümmert. Heute wieder mit mir, Fabi Branzini von aargausport.ch und Martin Probst, Regionalsportredakteur von der Aargauer Zeitung. Ja, Martin, schön im schönen Zeit. Wir haben ja eigentlich einen Tag zwischen Uffert und Wochenende, wo viele Brücke machen. Wir machen keine Brücke, wir machen einen Podcast.
Genau, direkt vom Schwingen könnte man fast sagen. Gestern bin ich in Basel, am Basel-Städtischen. Heute bei dir oder mit dir im Podcast. Das ist wunderbar. Die Schwingerfigur hast du nicht. Das kannst du selber sagen, dass es ein Kompliment ist oder nicht. Aber ja, schön da zu sein.
Ja, und das andere grosse Thema, das sicher heute noch ist, ist Fußballbarrage-Rückspiel vom FC Aarau. Wir werden in jeder Folge auch noch ein bisschen über Fußball reden, allerdings erst im zweiten Teil. Und wir haben den ersten Teil, wo du ein bisschen vorbereitet hast. Nimm uns doch schnell mit, sag uns, wer ist heute zu Gast und über was reden wir?
Ganz genau, es geht um Handball, genauer um Aargauer Handball. Da haben wir eine lässige Saison hinter uns. Sowohl der HSC hat ja den Nazi A in den Playoffs begeistert und bei den Endungen ist in der Nazi B, haben sie die Hauptrunde gewonnen, sind dann in das Aufstiegsspiel gekommen in die Nazi A und haben dann dort leider in 3 Spielen verloren. Trotzdem sind coole Matchs mit cooler Stimmung. Und er, der heute bei uns ist, war dort mittendrin als Trainer von Baden-Endingen. Zwar rede ich von Björn Navarin und vielleicht noch ein paar Sachen zu ihm. Ursprünglich kommt er aus Deutschland, aber ist schon lange im Aargau im Handball tätig. Zuerst für den HSC Sur Aarau, dann für den STV Baden und nach der Fusion dann mit Baden-Endingen zusammen. Also ein wahrer Kenner, der viel zu erzählen hat. Umso mehr freut es uns, dass er heute bei uns ist.
Sehr gerne, freut mich.
Es ist ein paar Tage her, seit diesen Aufstiegs-Playoffs mit Baden-Endingen, die leider verloren gegangen sind. Also der Aufstieg verpasst, aber es war knapp gewesen in allen 3 Spielen. Wenn du jetzt zurückblickst, ist immer noch grosse Enttäuschung da. Oder wie sind die Gefühle jetzt ein paar Tage später?
Ja, jetzt alles ein bisschen gesagt. Das macht es ein bisschen einfacher, das Ganze zu betrachten. Enttäuschung ist natürlich immer noch da, weil das war eine Riesenchance. Ich glaube, man hat gesehen, dass in allen 3 Spielen die Möglichkeit da gewesen wäre, auch zu gewinnen. Letzten Endes aber ja auch irgendwo eine Zufriedenheit, dass wir die NLB-Meisterschaft am letzten Spieltag dann doch noch geholt haben. Ich gehe entspannt weiter, sagen wir so.
Aber du hast gesagt, es ist knapp gewesen. Das dritte Spiel ist sogar in die Verlängerung gegangen. Er steht verloren. Wenn du nochmal ein bisschen versuchst zu analysieren, was sind die Kleinigkeiten gewesen, die vielleicht gefehlt haben im Vergleich mit Stefan?
Ja, ich glaube, das bezieht sich gar nicht nur so sehr auf Stefan. Ich glaube, das spiegelt sich so wider, was wir in der ganzen Saison gesehen haben, auch was in den 3 Spielen jetzt passiert ist. Wir haben immer wieder sehr, sehr gute Phasen in unserem Spiel gehabt, wo wir wirklich richtig guten Handball gespielt haben, sehr, sehr effektiv Handball gespielt haben, hatten dann aber auch immer wieder Szenen und Phasen in der Saison und in den Spielen, wo vielleicht die nötige Abgeklärtheit oder die Konsequenz gefehlt hat. Wir haben immer wieder in Situationen, wo es darum ging, eventuell jetzt noch das entscheidende Tor oben drauf zu legen, irgendwie auf 4 oder 5 wegzugehen. Oder in den Situationen, wo es dann wirklich ganz eng war, wo man hinterherziehen musste, wo eben die Big Points gemacht wurden, haben wir in der Gesamtheit, glaube ich, in dieser Saison zu viele Situationen ausgelassen. Das war auch jetzt auch in den Aufstiegsspielen so. Wir hatten immer wieder Situationen, wo ich finde, man hätte das Spiel drehen können, man hätte es entscheiden können. Und da haben wir einfach, nicht effektiv genug gehandelt. Und ich glaube, das ist auch in der Saison so gewesen. Man hätte das früher deutlicher machen können, auch die Meisterschaft deutlicher machen können. Aber hatten auch da immer wieder so Spiele, wo wir dann irgendwie zu sehr mit der Brechstange oder dann eine wilde Idee, weil man es unbedingt entscheiden wollte, hatte. Und ich glaube, das war auch jetzt in den Spielen so zu sehen. Ja.
Ist das eine mentale Geschichte oder ist das, vom Kader her, auch von der Qualität her, dass man sagt, hey, look, mit dem muss man einfach rechnen, dass man nicht könnt über eine ganze Saison oder einfach die Konstanz gar nicht möglich ist. Also was würdest du sagen, sind so ein bisschen die Gründe, dass es das Auf und Ab vielleicht ein bisschen stärker siehst, als du dir das vielleicht gewünscht hättest?
Ich glaube, das muss man auch in dem ganzen Kontext sehen, den wir da hatten. Ich meine, wir haben vor 2 Jahren diese Fusion gestartet, im ersten Jahr der Fusion wirklich mit großen Problemen zu kämpfen gehabt. Dann nochmal einen Umbruch gemacht aufs zweite Jahr, eine Mannschaft wieder neu aufgestellt, die letzten Endes doch miteinander funktioniert hat. Aber das sind halt Prozesse im Spiel, Rollenfindung, eben Hierarchiebildung und so weiter und so fort. Und ich denke mal, das trägt einiges dazu bei, dass in solchen Phasen dann der ein oder andere vielleicht einen Ticken zu viel macht, weil er gerade in der Situation meint, jetzt muss ich die Rolle übernehmen, der das hier entscheidet. Der andere, der aber mehr machen müsste, macht in dem Fall zu wenig. Also das ist wirklich ganz komplexe Sache. Aber ich glaube, das geht so in die Richtung. Und je eingespielter und je länger ein Team zusammen ist, desto deutlicher sind diese Rollen schon ausgeprägt. Und ich glaube, das hat Stäfer wirklich zum Vorteil genutzt, weil die spielen schon seit 3-4 Jahren ohne große Veränderung mit dem Kader zusammen. Und da hat man gesehen, wer da Verantwortung hat. Und da gab es auch keine Diskussionen dann darüber. Ja.
Aber du hast jetzt die Fusion gerade angesprochen gehabt. Du kommst von Seite, du bist beim SDV Baden, Städtli Baden gewesen. Dann hat man das zusammengeführt. Ist es trotz allem wichtig und richtig gewesen, dass man das macht? Weil irgendwie die Zukunft schwierig wäre gewesen für die beiden Vereine allein.
Eben, das ist schwierig zu entscheiden, ob das jetzt der richtige Weg gewesen ist. Zumal jetzt mit meiner Geschichte ich da sicherlich eine andere Meinung zu habe als andere. Ich glaube aber schon, dass es, wenn man es so betrachtet hat, ich kann da jetzt nur vom SCV Baden aussprechen, dass es über kurz, über lang einfach notwendig war, diesen Schritt zu gehen, weil wir hatten beim SCV Baden auch einfach das Problem von Manpower, also unser Geschäftsführer, der dann irgendwann aufgrund auch seines Alters gesagt hat, jetzt habe ich es dann langsam mal geschafft und Riesenarbeit bis dato geleistet hat. Also die gesamte Geschäftsleitung des SDV Baden hat da lange Zeit wirklich auch ehrenamtlich Riesenarbeit gestemmt. Und man hat dann halt gemerkt, dass dann irgendwann das dann ausläuft. Und von daher war es dann ja auch eine Notwendigkeit, darüber nachzudenken, muss man Manpower miteinander kombinieren, der beiden Vereine.
Mir würde wundern, wenn wir gerade über das Thema reden. Wenn du bist der Trainer und wird quasi fusioniert, oder? Dann hast du, was ist dort die grösste Herausforderung für dich? Weißt du, wenn es darum geht, ja, jetzt irgendwie musst du eine Mannschaft bilden aus zwei. Also, auf was hast du dort Wert gelegt? Auf was sind so Sachen gewesen, wo du vielleicht unterschätzt hast und im Nachhinein sagst, hey, da ist wie noch mehr rum gewesen, an Dynamik und an Sachen, die du vielleicht eigentlich nicht abschätzen vorher. Vielleicht kannst du uns dort nochmal so ein bisschen mitnehmen, wie du das erlebt hast, die ganze Sache.
Also ich hatte den Vorteil, dass ich schon zwei Fusionen mitgemacht habe und das ganze Spielchen so ein bisschen kannte und da Erfahrung mitgebracht habe. Es ist immer schwierig, vor allen Dingen, wenn man jetzt sagt, SCV Baden und Handball Endingen, das sind ja fast Religionen gewesen, die man eigentlich hätte nie zusammenbringen können. Das war lange Zeit war das so, das geht nie zusammen. Und dann plötzlich hat man gemerkt, ja, aber wenn wir es nie zusammenbringen, dann läuft es halt irgendwo vielleicht für beide aus. Oder ja, das ist das Thema. Ich habe gewusst, dass es schwierig wird. Das erste Jahr war im Prinzip ein absoluter Blindflug, weil wir auch mit dieser Fusion relativ sportlich unterwegs waren, wie die Umsetzung und der zeitliche Rahmen stattgefunden hat. Das heißt, in der ersten Saison die Mannschaftsaufstellung, das war wirklich, wir wussten, wir können keine großen Sprünge machen, weil eben Budget, Fragezeichen, wo geht's hin? Auch da so der Gedanke, wir machen aus zwei Teams eins, dann haben wir das doppelte Budget, das ist definitiv nicht der Fall. Also wenn man dann anderthalbfach schafft, ist man wirklich großartig. Aber selbst das ist eine schwierige Hausnummer hinzukriegen. Von daher ging es wirklich darum zu sagen, hey, wir machen aus zwei Teams eins und nehmen mal die Hauptleistungsträger aus den letzten Jahren einfach mit. hat nicht funktioniert. Das muss man letzten Endes so sagen. Das hat gar nicht miteinander harmoniert. Eben da waren viel zu viele Themen an Bord, die in den Sport nicht reingehören. Und die auch letzten Endes das Handballspielen fast so möglich gemacht haben. Also das war eher ja, psychosoziale Betreuung, die ich da betrieben habe, als alles andere. Und deshalb war es eine, also ich habe gewusst, dass es eine schwierige Saison wird, dass es dann letzten Endes so viele Themen und so viele Charaktere hat, die man unter einen Hut kriegen muss. Das habe ich dann letzten Endes nicht erwartet, dass es dann so heavy wird. Ja, genau.
Aber umso erstaunlicher ist ja, wie schnell das sich dann gleich gefunden hat, oder? Wir sprechen da, das ist gestartet vor 2 Jahren. Jetzt die zweite Saison hat es zum NLB-Meistertitel, also zum Siegen von der Hauptrunde geführt, fast zum Aufstieg. Was sind denn so die Schlüsselmomente, dass das vorwärts gegangen ist so schnell?
Ja, also ich glaube, dass es relativ schnell dann der Mannschaft bewusst war im zweiten Jahr, dass wir mit dem Kader, den wir dann da zusammen haben, mit den Neuzugängen, die wir dazu geholt haben, dass wir, glaube ich, in der Breite des Kaders einen enormen Vorteil hatten. Also wir hatten wirklich im Prinzip eine komplette zweite Rückraumreihe, wo man sagt, wenn ich wechsle, habe ich eigentlich keinen Bruch. Ich habe andere Charaktere auf dem Feld, ich habe andere Spielweisen auf dem Feld, aber ich habe keinen Leistungseinbruch im Wechsel. Das ist, glaube ich, relativ schnell klar geworden. Hat natürlich auch dazu geführt, dass der Konkurrenzkampf viel größer geworden ist. Das ist als Trainer gar nicht so verkehrt, wenn die Leute, wenn sie spielen wollen, Gas geben müssen. Aber auch da ist es natürlich dann, ja, wer passt mit wem am besten zusammen? Und das hat, glaube ich, ganz gut funktioniert. Wir konnten auch zwischen den Reihen eigentlich immer mal einzelne Personen oder einzelne Spieler wechseln. Und ich denke mal, das war relativ schnell klar, dass das unsere Stärke sein könnte. Und ich glaube, so wirklich bewusst geworden ist, dass dann im Dezember, wo wir mit extremem Verletzungspech zu kämpfen hatten, ich glaube, nach Steffisburg bin ich mit sechs Spielern von dem effektiven Kader gefahren und hatte nur 2 Auswechselspieler auf der Bank. Und ja, das war so ein, das denke ich mal, war so ein Schlüsselmoment, wo wirklich die noch laufen konnten, wirklich alles gegeben haben. Und dann haben wir uns im Dezember, haben wir uns dann da, ja, ich glaube, mit einem Kader, der wirklich am Ende war, einen enormen Vorteil verschafft, ja.
Dann ist, ich habe es jetzt nicht mega eng verfolgt, nach CBS, aber ich habe gesehen, oder, wie du es selbst beschrieben hast, es ist immer besser geworden und dann haben gut gespielt. Und dann bin ich irgendwie im Anfangsjahr dann ein bisschen verschrocken, als ich dann dort eine Nachricht gelesen habe, dass das quasi bei dir, obwohl es gut läuft, klar ist, dass du Ende Saison nicht mehr wirst weitermachen. Das habe ich von außen sehr speziell empfunden. Ich weiß nicht, wie ist das dir dort irgendwie ergangen, wo du das quasi dir mitteilt worden ist?
Ja, also eben, es ist ja nicht so, dass ich nicht weitergemacht hätte. Ich hätte schon weitergemacht, weil das mein großes Ziel gewesen wäre, mit der Mannschaft auch QRL zu spielen. Ja, also eben, ich nach wie vor, das kann ich, glaube ich, so sagen, ich verstehe die Richtung nicht, die eingeschlagen wird. Ich verstehe auch die Begründung nicht. Wenn man mit einem Trainer, der eigentlich im zweiten Jahr von so einer Fusion ja, mit relativ vielen Umstellungen dann sportlich erfolgreich ist, warum man dann so einen Wechsel fabriziert, das hat nicht nur bei mir, sondern auch, glaube ich, bei der Mannschaft am Anfang für Unverständnis gesorgt, hat auch so eine gewisse, wie soll ich sagen, keiner wusste genau, wo es wirklich hingeht, weil bis dann mal der neue Trainer kommuniziert wurde, hat es dann doch, glaube ich, bis Ende März gedauert. Und das ist natürlich für so eine Mannschaft dann auch schwierig. Das heißt, ja, wir wissen, dass der Trainer, der jetzt mit uns arbeitet, eigentlich nicht mehr dabei ist. Was kommt danach? Wofür machen wir das eigentlich jetzt noch? Und wissen wir, wie es weitergeht? Das haben wir im Januar deutlich zu spüren gekommen. Also wenn man da unser Auftaktspiel Ende Januar gegen GC Zürich sieht, da war ich wirklich ziemlich erschrocken, dass obwohl wir dann mit eigentlich fast allen, die verletzt waren, wieder an Bord hatten, ein grandios schlechtes Spiel geliefert haben, wo keiner emotional auf der Höhe war, um zu sagen, hey, wir können mit dem Spiel schon wieder einen Schritt und Richtung Meisterschaft machen. Und da gab es dann im Januar, Februar wirklich noch viele Gespräche, wo wir gesagt haben, ja, was soll's? Das sportliche Ziel bleibt ja das gleiche. Mit welchen Personen das stattfindet, ist eine andere Frage, aber das sportliche Ziel muss der Aufstieg und muss die Meisterschaft sein. Und das hat so ein paar Wochen gedauert, bis das einigermaßen wieder durchgesickert ist. Und dann haben wir auch wieder ja, gute Spiele geliefert und performt.
Ist für dich von Anfang an klar gewesen, du machst die Saison gleich fertig? Oder hat es auch so einen Moment gegeben, wo du gefunden hast, ja, dann schmeiß die doch jetzt gerade an?
Also hinschmeißen ist nicht meine Sache. Klar ist, dass dann so, wenn man vor Weihnachten, Neujahr dann die Nachricht bekommt, sind die Weihnachtsferien doch arg anders gewesen als normal, wo man sich eigentlich auf eine Rückrunde vorbereitet. Aber dann, ja, Thema, was mache ich selber? Wie geht es selber mit mir weiter? Was will ich daraus machen? Aufgeben war es eigentlich nicht. Ja, aber du gehst Szenarien im Kopf durch. Ja, willst du jetzt irgendjemanden, der dich quasi vor die Tür gesetzt hat, auch noch die QRL ermöglichen? Also das sind alles so ernsthafte Fragen, die man sich durchgeht. Aber letzten Endes habe ich mir gesagt, was soll's? Also letzten Endes tue ich es für mich und für die Mannschaft. Und von daher war dann relativ schnell klar, nach ein paar Tagen Frust, jetzt erst recht. Das war so mein Credo.
Noch zum Abschluss von dem Thema. Eben, da geht man in die Aufstiegsspiele und man weiß eigentlich, man könnte die Mannschaft in die QL, in die Nazi anführen und ist dann nicht mehr dabei. Ist dort dann nochmal aufgekommen, das Ganze, oder ist das dann wirklich schon im Prozess gewesen, eben jetzt erst recht, wie du vorher gesagt hast?
Ja, das war wirklich so, jetzt erst recht. Also das Thema, das von wegen, ja, ich wäre dann in der QL nicht dabei, das war eigentlich gar nicht vorhanden. Also ich habe mit dem SCV Baden diese Aufstiegsspiele 2018 schon mal mitgemacht und da war ich vielleicht weitaus nervöser als jetzt in den Aufstiegsspielen, weil eben Meisterschaft in der Tasche gehabt. Alles, was dann dazu kommt, ist eigentlich ein Plus obendrauf. Von daher habe ich mich riesig, riesig gefreut auf die Spiele, auf die Stimmungen in der Halle, weil das ist so, ist Handball, wie ich mir vorstelle, mit Publikum, mit laut. Und ich glaube, das ist das, was auch den Handball so spektakulär macht und weltweit für eine Sportart extrem wichtig ist. Und von daher war das überhaupt gar kein Thema mehr, dass ich dann nächste Saison nicht mehr dabei bin, sondern ich wollte eigentlich wirklich den Aufstieg machen und das Ganze genießen.
Ich würde gerne noch ein bisschen vorschauen, weil mittlerweile ist klar, was du als nächstes machst oder wo du als nächstes bist. Du bist beim TV Muri oder wechselst auf Muri. Sag vielleicht schnell, wie ist das zustande gekommen? Wie schnell ist das gegangen? Wie, du hast ja gesagt, du hast dich ein bisschen überlegen, was mache ich jetzt? Wie soll es für dich weitergehen? Kannst du uns vielleicht dort ein bisschen den Prozess mitnehmen, was dort vielleicht auch für Optionen für dich rum gewesen sind? Ich weiß nicht, ob du auch vielleicht Sachen bleibst, wo weißt, etwas ganz anderes zu machen mal? Oder wie ist das? Was sind da für Optionen rum gewesen für dich, nachdem klar war, okay, es geht nicht mehr weiter?
Was ganz anderes machen, hatte ich eigentlich nicht im Kopf. Also eben, es gab so ein paar Bedingungen, die das Ganze in die Zukunft leiten mussten. Aber ganz mit Handball aufhören, was anderes zu tun. Also ich arbeite noch als Lehrer an der Handelsschule KV Aarau. Das heißt, ich habe da noch einen anderen Standbein, also von daher, den ich auch nicht aufgeben wollte und will. Das ist sicherlich ganz, ganz wichtig gewesen. Eben mit der Familie sind wir hier sesshaft. Der Sohn geht zur Schule. Das sind alles Bedingungen, wo ich sage, ich würde ihn nie im Leben wieder da rausreißen. Oder das würde ich nicht machen. Er ist hier zu Hause und da soll er auch bleiben. Von daher gab es natürlich für mich schon Einschränkungen zu sagen, okay, zurück auf Deutschland. Nein, kein Thema. Das gibt es nicht. Auch irgendwie, dass ich in Deutschland Trainer werde und Familie hier bleibt, war für mich auch nicht machbar oder eben von meiner Art und Weise, wie ich Familienleben sehe, nicht vorstellbar. Und von daher war es klar, also es muss regional irgendwo eine Möglichkeit geben, hier in der Schweiz dann meine Handballtätigkeit weiterzumachen. Und dann, wie es in Handball Schweiz oder Handball Aargau so ist, gibt es dann halt immer wieder alte Bekannte und ehemalige. Und das war jetzt auch beim TV Movie so, da ist der Tobi Wipf, Sportchef, den ich als Torhüter beim HSC und auch beim SCV Baden hatte. Ja, und der hat dann, nachdem die Pressemitteilung raus war, hat er dann mal angerufen. Und dann haben wir darüber geredet, was beim TV Mori los ist. Und dann mal erste Gespräche mal zusammengesetzt, die Leute kennengelernt. Und da war ich wirklich sehr, sehr begeistert über die Strukturen, die der TV Mori zu bieten hat. Also wenn man sieht, was sie schon alles haben, ist das wirklich großartig. Also wenn man eine Geschäftsstelle hat, wo jemand sitzt, der mit 25% angestellt ist, dann ist das eine Infrastruktur, die ich so noch nicht gesehen habe.
ich habe das gerade nicht anhängen. Man hört und weiss, dass dort vieles am Gehen ist. Sehr gute Voraussetzungen. Sie haben jetzt auch, ich nehme an, die neue Trainingshalle, das ist auch etwas, was ihr dann dürfen brauchen und fix könnt brauchen. Ja, man spürt, dass da etwas geht. Ist das für dich auch dann etwas Reizvolles gewesen, zu wissen, da ist etwas am Entstehen, wo weiter soll gehen, wo wahrscheinlich auch selber wachsen. Ich nehme an, im Moment ist Erstliga, aber dann wahrscheinlich Perspektive, wenn man sich so aufstellt, die geht dann vielleicht auch eher mal Richtung Nazi B. Mhm. Ja.
Ja, also eben das war für mich eigentlich das oberste Ziel, dass wenn ich irgendwo hingehe, dann möchte ich eine Perspektive sehen, dann möchte ich was entwickeln können, dann möchte ich, ja, ich habe so den Ehrgeiz, dass ich eigentlich verlieren nicht mag, das ist nicht so meins. Und von daher war es klar, wenn es irgendwo einen neuen Job gibt, dann muss es die Perspektive nach oben geben. Und die habe ich bei meinem TV Muri, habe ich die gesehen. Das, was ich aus den Gesprächen mit allen Leuten mitbekommen habe, wollen sie das auch? Ich glaube, die Idee dahinter, wie man das Ganze umsetzt, die ist noch nicht so, nicht so gewachsen. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum sie mich geholt haben, weil sie die Geschichte kennen, SCV Baden. Ich meine, ich bin 2012 zum SCV Baden in die Erstliga gegangen, zu einer Mannschaft, die die Plauschhandball gespielt hat. Und wir haben innerhalb von anderthalb Jahren sind wir deutlich weitergekommen, haben den Aufstieg realisiert und haben uns dann, glaube ich, in den kommenden Jahren zu einer Marke im Schweizer Handball gemacht. Und das würde ich gerne mit dem TV Muri auch schaffen.
Ist das auch das definierte Ziel schon? Also weißt du, Aufstieg in ACB möglichst schnell oder was ist da so ein bisschen mit Muri? Klar, ist jetzt noch nicht gross angefangen, aber einfach so, weißt du, perspektivisch kann man das schon so ein bisschen zuordnen, oder ist das noch ein bisschen früh jetzt gerade schon zum
Rausgehen? Also das, was ich bis jetzt wahrgenommen habe, also der Verein ist wirklich groß und hat unglaublich viele, ich habe noch gar nicht alle kennengelernt, das ist, und ich hoffe, dass ich auch möglichst schnell die Namen von den Leuten alle wirklich auf die Reihe kriege. Da ist uns einen speziellen Zeitrahmen ist so noch nicht definiert worden. Also es heißt immer, wir wollen den Schritt vorwärts kommen und dieses Schlagwort Nationalliga B ist sicherlich ein Thema. Wann das definitiv erreicht werden muss, ist, glaube ich, gar nicht klar definiert. Es geht, glaube ich, wirklich mehr darum zu sehen, die Entwicklung dieser Mannschaft zu sehen, sie vorwärts zu bringen, den Handball weiter zu entwickeln, mit dem Verein zusammen und den Junioren zusammen, ein vernünftiges Konzept zu erstellen. Das ist, glaube ich, mal jetzt das primäre Ziel. Klar habe ich im Hinterkopf, dass ich dann nach einer Saison wieder Nationalliga B spiele, aber das ist eine andere Sache.
Aber jetzt kommst du zum Erstligaverein, du hast gesagt, da gibt es eine Geschäftsstelle mit sogar einem gewissen Teilpensum, wo jemand arbeitet, du hast eine gute Infrastruktur. Das ist ja im Aargau ein grosses Thema, du hast das auch erlebt, oder? STV Baden hat eine Halle, da haben wir auch schon lange gesagt, da müsste irgendetwas Neues, wir kennen es beim HSC, ist eine grosse Diskussion. Go Easy Arena mit dem drohenden Konkurs hast du jetzt auch erlebt und so weiter. Ist das schön, einmal an einen Ort hinzukommen, wo man das Gefühl hat, da funktioniert es ein bisschen besser, zumindest von außen betrachtet?
Nein, das ist natürlich eben, wenn ich jetzt, man hat das eins der ersten Sachen, die man mir gezeigt hat, war dann die Trainingshalle. Und da geht einem als Trainer natürlich das Herz auf, wenn man dann sieht, okay, die Tür geht auf, ich habe reine Handballtrainingshalle, da sind keine anderen Linien, da sind nur die Handballlinien. Geräteraum voll ausgestattet, die Halle, ja, wir können da trainieren, das ist grandios. Das ist natürlich schön und ich finde es einfach schade, dass ich glaube, da sind wir bei einem Punkt, wo ich jetzt nicht nur Aargau angehe, sondern wo ich immer wieder auch ich bin jetzt relativ lange schon in der Schweiz, seit 2008, wo ich immer wieder merke, dass der Stellenwert des Sports meiner Ansicht nach zu gering ist. Also das ist so nice to have, wenn man erfolgreich ist und dann ist das cool und ist das, aber was voranzutreiben, da auch mal vorweg zu investieren im Sport. Ich glaube, da haben wir hier extrem viel Nachholbedarf. Ich glaube, die Möglichkeiten sind unglaublich. Also wenn man die Wirtschaftskraft in der Schweiz anguckt, da wäre deutlich, deutlich mehr möglich. Wenn man jetzt allein den Zug anguckt, was der Herr Strebel da im Olm aufgebaut hat, ja, weil er einfach gesagt hat, ich gebe was zurück. Das ist sensationell. Und davon sieht man auch da, wie wir davon profitieren. Ich glaube, die Frauennationalmannschaft wäre jetzt noch im Moment nicht da, wo sie jetzt ist, wenn das die Handballakademie nicht wäre. Ich glaube, das muss man einfach viel mehr in den Mittelpunkt rücken. Und da gehören halt auch Sporthallen dazu, die dann keine Schulsporthallen sind, leider, sondern ja, eben vielleicht Schulsporthallen schon sind, aber die dann auch ermöglichen, dass man ja, eine Sportart präsentieren kann. Und der Begriff Event ist quasi mit einem Spieltag eigentlich verbunden. Zuschauer, die wollen, wenn sie kommen, möglichst viel erleben. Nicht nur Handball, sondern auch alles drumherum muss passen. Und ja, da muss man präsentieren können. Und ich glaube, wäre enorm wichtig für den Schweizer Handball und auch für den Aargauer Handball, wenn der Kanton, die Gemeinden, alles, die dazu beitragen, vielleicht einen Schritt auch für den Sport mehr machen würden.
Du bist von Deutschland gekommen, hast einen externen Blick zuerst mal gehabt und jetzt sind wir mehr da angekommen und mittlerweile da daheim schon länger. Wo tickt der Schweizer denn anders, dass das so schwierig ist? Kannst du das auf den Punkt bringen?
Ich kann es eigentlich, jetzt sehe immer, wenn man mich sowas fragt, erzähle ich immer die gleiche Geschichte, dass ich bin 2008, aus Österreich gekommen, vom Alpla Hart, was eine absolut professionelle Handballmannschaft war, wo man als Profi Handball gespielt hat. Und dann bin ich damals zum HSC Aargau gekommen und habe dann die ersten 3-4 Monate, wenn ich da mit Leuten in Kontakt gekommen bin und eben dann ist man präsentiert worden und dann kam immer relativ schnell die Frage, ja, was machst du denn so? Und dann sage ich, ja, im Handball Spieler bin ich im Moment. Ja, aber du musst doch irgendwas schaffen. Ja, ich schaffe als Handballspieler. Ja, aber wo schaffst du wirklich? Eben da, ich glaube, das ist so dieses Basisverständnis, dass Sport kein Beruf ist. Und ich finde, das ist schon. Also ich glaube, die wenigsten können sich vorstellen, was professionelle Sportler alles aufgeben und was sie alles investieren für ihren Beruf. Und das ist, glaube ich, ein relativ einfacher Blick, den man von außen haben kann, zu sagen, ja, dann geht er mal morgens zum Training, dann geht er abends zum Training, ansonsten hat er frei und macht nichts. Ja, aber eben, dass man sehr, sehr viel auf der Strecke lässt, weil man nicht nur sehr, sehr viel Zeit in den Hallen verbringt, sondern auch unterwegs ist. Also wenn ich überlege, ich habe vom Alter von 20 bis Mitte 30 habe ich von meiner Familie in Deutschland eigentlich nicht viel gesehen. Also entweder sind die zu den Spielen gekommen, Auswärtsspielen, weil sie mich sehen wollten, aber so Familienfeiern eigentlich nicht. Und das sind so Themen, die, glaube ich, vielen gar nicht bewusst werden, wenn sie den Begriff Profisportler so belächeln. Also man ist da dann schon sehr, sehr eingeschränkt in dem, was man tut mit der Familie. Da ist es ganz extrem wichtig, dass man eine Familie hat und die zu einem steht, die das Ganze mitmacht. Und ja, das ist, glaube ich, ein ganz großer Punkt. Von daher ist das so immer wieder das, was mir auffällt, wenn ich sage, wo tickt denn, wenn man sagen kann, tickt denn der Schweizer Handball? Ich glaube nicht, dass es das mit Ticken zu tun hat, sondern dass es eher wirklich mit der Verankerung des Sports in der Gesellschaft zu tun hat, ja.
Trotzdem würde ich sagen, ich glaube, gleich seit du gekommen bist, also wenn man jetzt 2008 bis jetzt anschaut, ist gleich einiges gegangen. Was würdest du sagen, weißt, wenn du jetzt die Entwicklung anschaust in diesen Jahren, wo ist am meisten passiert, in welchem Bereich? Ich glaube, so von außen, kann man schon so sagen, wenn jetzt vielleicht die Nationalmannschaft der Schweiz, Deutschland so ein bisschen als Beispiel nimmt, jetzt ist es plötzlich so, dass ein Schweizer Männernazi gegen Deutschland kann ein Unentschieden holen, einem Spiel, wo es um etwas geht und nicht einfach irgendwie ein Freundschaftsspiel, wo Deutschland irgendwie mit der dritten Mannschaft aufgelaufen ist, sondern effektiv dann, wenn es um etwas geht. Mhm. Also irgendetwas ist passiert. Wie würdest du das beurteilen?
Ich glaube, das hat auch wirklich was mit den Spielern selber zu tun. Also ich glaube, es hat in den Vereinen viel, viel Arbeit und viel, viel Professionalisierung innerhalb der Vereine gegeben, dass Trainer da sind und auch Spieler, die ein Verständnis für Leistungssport entwickelt haben. Letzten Endes muss man sagen, Nationalmannschaft, Herren-Nationalmannschaft, ist natürlich auch so, wenn man anguckt, was haben die Spieler in den letzten Jahren gemacht. Es sind sehr, sehr viele im Ausland gewesen, in der Bundesliga, in Frankreich, wo sie auf einem Niveau trainieren, wöchentlich, täglich, was zwangsläufig zu einer Verbesserung führt. Und ich glaube, das ist der richtige Weg, weil Schweiz meiner Ansicht nach und auch die QRL das könnte, so eine hochklassige Liga zu stellen, ist es einfach so, dass Deutschland, Frankreich, Spanien, aber vor allem Deutschland halt in der Breite sicherlich die beste Entwicklung für einen Sportler bieten kann, die man haben kann. Weil du misst dich in jedem Trainer, in jedem Training mit Top-Spielern. Und wenn man die Leistungsdichte vor allen Dingen in Deutschland anguckt, Bundesliga ist on top. Zweite Bundesliga ist ein Niveau, was ich glaube in Europa, glaube ich, kein anderes Land hat, dass eine zweite Bundesliga so starkes Niveau hat. Und das ist sicherlich ein Punkt, wo ich sage, da kommt die Entwicklung und der Resultate und auch der Spielfähigkeit her. Ja. Dann haben wir natürlich mit Andy haben wir natürlich jetzt einen, der das Ganze seit Jahren schon gelebt hat und ein absoluter Vorzeigemensch ist und eine Beziehung zu diesem Handball hat. Und ich glaube, das sieht man jetzt gerade, dass das wirklich gut funktioniert.
Aber du hast gesagt, in der Schweiz wäre eigentlich alles vorhanden, die wirtschaftliche Power. Grundsätzlich Voraussetzungen wären da, um auch eine Liga zu haben, eine erste Liga, wo vielleicht nicht gerade wie die Bundesliga ist, aber wo näher dran ist. Besteht irgendeine Hoffnung, dass das irgendwann kann entstehen kann, dass das Commitment entsteht, dass Firmen eben vielleicht bereit sind, auch ein bisschen mehr Sponsoring investieren, dass das möglich wird?
Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, das ist so. Man hat natürlich immer erstmal noch mit anderen Sportarten zu kämpfen. König Fußball ist einfach ein großes Thema, wo man immer dran vorbei oder drumherum rudern muss. Dann hat man Thema Eishockey immer noch, auch in der Schweiz, sicherlich saisonale sehr, sehr großer Punkt. Ich glaube, es wäre möglich, es gibt immer wieder Beispiele, dass man eine reine Profiliga schafft. Und ich hoffe auch, dass die QRL da mal langsam wieder einen anderen Weg einschlägt. Ich glaube, irgendwie die Idee von einer Pay-Liga, wo man nicht auf- und absteigen kann, sondern wo man sich reinkauft, das ist, glaube ich, meiner Ansicht nach nicht der richtige Weg für die Schweiz, sondern es muss den Wettkampf geben, es muss die Möglichkeit geben. Und meiner Ansicht nach, ich sehe es auch so, 10 Vereine sind zu wenig in der QRL, weil das nutzt sich dann irgendwann ab, die ganzen Spiele und die ganzen Begegnungen, die man, wenn man, ich glaube, 7-mal in der Saison gegeneinander oder gegen den gleichen Gegner spielt, ist das auch für den Zuschauer irgendwann nicht mehr attraktiv. Und es geht ja auch letzten Endes darum, Kinder für den Sport zu begeistern. Und dann nehmen doch lieber 2 Mannschaften mehr oder sogar 4 Mannschaften mehr mit in die QRL und dann spielt Schaffhausen vielleicht eben bei Baden-Endingen in Stahns oder in einem anderen kleineren Verein. Und dann sehen die Kids, sehen dann da eben Kadetten Schaffhausen. Und ich glaube, dann kommt das ein oder andere Kind mehr in die Halle. Und ich glaube, das muss das Ziel sein. Weil Nachwuchs und Nachwuchsarbeit ist extrem wichtig. Weil sonst hat man eine Generation und dann war es das.
Wäre man dann schon bereit für mehr Mannschaft? Jetzt haben wir das Beispiel Kreuzlingen gerade aktuell, oder? Wo dann sagt, ja, wir ziehen uns gerade in die Erstliga zurück, statt Nazi B. Nein. Also siehst du das Potenzial dieser Vereine, die das überhaupt mitbringen, um das können stemmen?
Also ohne, dass ich jetzt Insider von Kreuzlingen bin, aber ich glaube, auch da ist das Thema Hallenbau oder Spielstättenbau ist ein erheblicher Punkt gewesen, warum das Ganze so den Bach runtergegangen ist, weil da war auch die Idee einer Arena, die dann relativ schnell verschwunden ist und dann hat sich ein Sponsor zurückgezogen und das war's dann. Und ja, auch da muss man dann eben vielleicht überlegen, mal ein Lizenzierungsverfahren zu erstellen. Also das gibt's in Deutschland. In Österreich weiß ich es jetzt gar nicht genau, aber in Deutschland ist es wirklich so, ich bekomme die Lizenz für die Liga nur, wenn ich vor der Saison beweisen kann, dass meine Ausgaben, die ich habe, auch durch Einnahmen gedeckt sind. Und wenn ich es nicht nachweisen kann, bekomme ich die Lizenz nicht. Das ist, glaube ich, wäre ein Punkt, wo man drüber nachdenken müsste, wenn man weiter professionalisieren will, dass man aber auch dann Instanzen hat, die das Ganze kontrollieren, weil sonst könnte eben, Kreuzing ist jetzt nicht die einzige Mannschaft, die es passiert ist, und das sind in Deutschland auch schon einige Mannschaften passiert, immer wieder mal und manchen auch zweimal hintereinander, das gibt es halt auch. Von daher denke ich, das muss parallel zueinander muss sich das entwickeln. Ja.
Ich möchte zum Abschied auch gleich noch mit dir ein bisschen das Feld noch weit aufmachen in Zukunft. Du hast gesagt, im Moment bist du verwurzelt, das ist irgendwie klar gewesen, du willst deine Familie da nicht rausreißen oder so. Aber ist da irgendwo der Traum dann auch mal noch da, vielleicht auch mal wieder Heimattrainer in der Bundesliga zu sein, irgendwann? Also wir reden jetzt wirklich von in vielen Jahren oder macht man sich so Pläne gar nicht?
Also Pläne oder Träume, die sind natürlich immer da. Es ist, ich habe diese Zeit, die ich als Spieler in der Bundesliga habe, extrem genossen. Und das ist, ich glaube, wenn man Sport erleben will, dann möchte man ihn so erleben. Hallen 5.000 bis 10.000, größtes Erlebnis, Köln Arena vor knapp 20.000 Leuten zu spielen. Das ist natürlich so unglaublich, dass das bleibt. Und klar würde ich auch gerne als Trainer wieder solche Erlebnisse haben. Aber dass ich einen Plan habe, dass ich das in Deutschland nochmal tun muss, das ist. Ich lasse das auf mich zukommen. Ich bin zufrieden. Ich glaube, das ist das Wichtigste, wenn ich irgendwie ständig irgendwas irgendwie nachweinen würde oder sonst irgendwas, dann müsste ich, glaube ich, aufhören. Ich freue mich jetzt einfach auf TV Muri. Und bin gespannt, was man da entwickeln kann. Ja.
Das ist ein gutes Schlusswort. Vielen herzlichen Dank. Ist sehr interessant gewesen und viel Erfolg mit Muri.
Dankeschön.
Und danke, bist du da gewesen.
Dankeschön.
So, nach dem Interview mit dem Björn kommen wir zum zweiten Teil von dem Podcast, und zwar der News-Teil. Und wir haben hier zwei Meldungen vor allem, wo wir euch darüber reden können. Zweimal geht es um Europameisterschaften und zweimal geht es um eine sehr erfolgreiche Aargauerinnen und Aargauer an diesen Europameisterschaften. Martin, willst du starten?
Sehr gern. Und zwar fangen wir an mit Wasserspringen. Und da ist der Name eigentlich auch gerade klar. Michelle Heimberg. Schon immer mal wieder für tolle Nachrichten gesorgt in diesem Sport. So auch jetzt wieder, wie du gesagt hast, in der Europameisterschaft in der Türkei. Und zwar hat es zuerst Bronze gegeben vom 1-Meter-Brett und dann ist es noch besser gekommen. Und zwar Gold vom 3-Meter-Brett. Und von dort aus, von dieser Höhe, das ist die olympische Höhe. Das ist doch schon mal, wenn man ein bisschen weiter dann wieder vorausschaut, ein schöner Start in den neuen Olympiazyklus, nachdem der letzte Jahr leider mit einer Enttäuschung geendet hat, was sie sich dann nicht qualifiziert hat für Paris. Aber jetzt umso schöner, Gold von dem 3-Meter-Brett, 8. EM-Medaille insgesamt, wenn ich richtig gezählt habe. Ja, wunderbar.
Definitiv. Und wir haben gerade eben, wie ich vorhin angedeutet habe, noch mal weitere Erfolgsmeldungen von Aargauer an Europameisterschaften. Und zwar gehen wir zum Kunstturnen. Dort findet momentan gerade die EM in Leipzig statt. Und der Aargau ist ja stark vertreten. Das haben wir im letzten Podcast schon thematisiert, dass wir dort 8 Leute vor Ort haben, 5 Männer, 3 Frauen. Und jetzt haben vor allem die Männer sehr überzeugt. Und zwar haben sie in der Mannschafts-, also der Teamwertung, haben sie Silbermedaille geholt. So gut war noch nie ein Schweizer Team gewesen, an Europameisterschaften. Und in dem Schweizer Team, da hat es traditionsgemäß sehr, sehr viele Aargauer mit dabei. Es sind 5 gewesen. Ich versuche die schnell aufzählen. Haben wir notieren, dass ich alle zusammenbringe und ja, keiner vergessen. Neu Seifert ist dabei gewesen, der Florian Langenegger ist dabei gewesen, der Luca Ciubellini, der Matteo Ciubellini und dann auch noch der Luca Murabito. Das sind die 5, die Silbermedaille geholt haben. Der Wettkampf war gleichzeitig dann auch Qualifikation für die Einzelgeräte und auch der Einzelmehrkampf. Und dort muss man noch herausheben, dass der neue Seifert quasi Mehrkampfqualifikation gewonnen hat und der Matteo Ciubellini 4. geworden ist. Was dann dazu geführt hat, dass der Florian Langenegger, der 5. geworden ist, was ein hervorragendes Resultat ist, der darf nicht mal teilnehmen am Mehrkampffinal, weil nur 2 Turner pro Nation dürfen teilnehmen. Das ist einfach so als Zeichen, wie gut das die Schweiz ist. Und wenn man redet, schaut, eigentlich wie gut das der Aargau ist, weil ja alle 3 aus dem Aargau kommen. Das hat eigentlich 3 Aargauer in der Top 5 gehabt von der Qualifikation vom Mehrkampf, was schon ziemlich crazy ist. Der Mehrkampf-Wettkampf ist mittlerweile durch. Die Medaille hat es leider keine gegeben. Neue Seifert ist 6. geworden, der Matteo Ciubellini 10. Jetzt kommt noch Gerätwettkampf, der Gerätfinal kommt noch das Wochenende. Und was man auch noch herausheben kann, ist, dass Anni Wu bei den Frauen im Mehrkampf 16. geworden ist, was auch eine sehr gute Leistung ist, weil die Quali ist sie noch 26. geworden. Also sie hat sich da sehr fest können verbessern und steigern. Von dem her, das unser kurzes Update zum Thema Kunstturnen und erfolgreiche Aargauer an den Europameisterschaften.
So, zum Abschluss reden wir noch ein bisschen über Fußball. Nicht allzu fest über Barrage, weil dort ist das Rückspiel erst noch, obwohl nach dem 0-4 im Hinspiel die Chancen wahrscheinlich nicht mehr allzu gross sind, aber wenn wir gleich tippen, dass wir uns ein bisschen blamieren.
Ja, logisch. Logisch. Ich, der ja ausgewiesener Fußballexperte bin, würde ich sehr gerne einen Tipp abgeben. Ich, ja, also, was machen wir? Ich sage, es gibt ein 1-1.
Ich habe mal geschaut, ich glaube, wenn man tippen, dass sie 5-0 gewinnen und somit die würden aufsteigen, der FCA auch, würde man, glaube ich, über das 100-fach zurückbekommen, wenn man würde wetten. Jetzt, wenn ich jetzt 5-0 tippe, müsste ich eigentlich noch wetten, weil ich mich sonst unglaublich würde nerven. Aber stimmt. Darum tippe ich, es gibt ein 3-1 für GC.
Alles klar.
Gut. Oh, scheiße, also. Aber eigentlich müssen wir ja gleich jetzt wetten. Jetzt haben wir es gesagt, das ist so, weißt du, mir regt sich ja dann auf.
Wenn du so ist, gell?
Ein Franken mal 100 Franken gewinnen, ja. Los geht's.
Genau. Soviel zum Thema Barrage. Alles andere, schaut auf argauerzeitung.ch vorbei. Dort findet ihr alles Mögliche. Vorbericht, Analyse und. Schaut dort vorbei. Da sind wir perfekt updated. Wir reden auch über Fußball, aber wir gehen niveaumässig ein bisschen tiefer und wir gehen zum Aargauer Göpp. Das ist traditionell überufert, das ist nicht einmal ein Finalspiel. Martin, willst du uns da ein Update geben? Was müssen wir wissen zum Aargauer Göpp?
Also nach dem Hinspiel ist das mit dem niveaumässig vielleicht. nein, lassen wir das. Nicht noch Salz in die Wunde, hat genug getan. Ja, Aargauer Göpp-Finale war traditionell immer an Ufert, auch dieses Jahr wieder. Wie gesagt, ich war beim Schwingen, habe aber doch ein Auge dort hergeworfen. Und zwar sind die Finale von den Aktiven, sowohl von den Frauen wie auch von den Männern. Und fangen wir vielleicht mit den Frauen an. Dann haben nämlich die Frauen vom FC Niederlands den Finale gewonnen, 1-0 gegen den FC Mugello. Das war eine knappe Sache. Aber gleich mit Niederlands hat sich die höher klassierte Mannschaft durchgesetzt. Von dem her ein Favoritinnensieg. Ja, vielleicht noch ganz kurz, wer das Goal geschossen hat, das Entscheidende. Und zwar war das Indra Ulrich, der in der 61. Minute das 1-0 für Niederlands gemacht hat, der dann zum Göpp-Sieg gelangt hat. Da mal herzliche Gratulation.
Definitiv. Und wenn wir zu den Männern gehen, dort habe ich glaube immerhin zusammengebracht, wer im Finale war, mit Klingnau und Schöni. Jetzt musst du mir sagen, wer gewonnen hat, wie der Match gelaufen ist. Was kannst du da uns ein kurzes Update geben, wer denn da neue Aargauer Göpp-Sieger ist?
Genau, es war eine ziemlich klare Sache. Der FC Klingnau hat gewonnen. Sie führen ja auch Meisterschaft souverän an. Also auch da kann man sagen, eigentlich ein Favoritensieg. Es ist schon losgegangen in der zweiten Minute, wo der Brian Sleiman das 1-0 gemacht hat. Also die Weichen sind sehr früh gestellt in Richtung dem Sieg. 18. Minute per Penalty 2-0, der Oruk Teke und dann in der 89. Minute kurz vor Schluss noch der Lukas Binna, der dann für das 3-0 gesorgt hat und für den Göpsig. Und wie jetzt schon kurz gesagt, die Chancen aufs Double sind eigentlich recht gut, weil sie auch in der Meisterschaft klarer Leader sind. Jetzt sind noch 3 Runden zu spielen für die meisten. Können wir ja vielleicht jetzt noch kurz ein Auge dort drauf werfen.
Ja, ich wollte sagen, du hast mir eigentlich schon meine A-Moderation, die ich natürlich grossartigsterweise zurechtgelegt habe, schon vorweggenommen. Genau, komm, wir schauen doch ganz schnell auf die Ausgangslage vor den letzten 3 Runden in der zweiten Liga. Fangen wir vorne an, was wir wieder bei Klingnau sind. Du hast gesagt, sie haben 6 Punkte Vorsprung. Geht da noch etwas schief oder ist das schon quasi durch?
Ja, also 9 Punkte kann man noch holen. Also Mathematiker werden sagen, man kann noch etwas holen. Die Realisten werden wahrscheinlich sagen, nein, das ist gelaufen. Nein, ich glaube, Klingnau ist zu souverän unterwegs, dass sie sich das noch nehmen werden. Ich glaube, die Double-Fierlichkeiten, die können sie schon mal planen. Und dann geht es weiter für sie in der Zweitliga Inter. Der FC Sur ist mittlerweile zweiter Verfolger, aber eben gesagt, es sind 6 Punkte, die es müsste gut machen. Und auch Schöni, der das Cup-Final verloren hat, ist dritter, was auch ein bisschen zeigt, wie da die Stärkenverhältnisse sind in dieser Liga mit dem 3-0 von Klingnau gegen Schöni. Ich würde mal sagen, da brennt definitiv nichts mehr an. Ein bisschen spannender wird es noch, wenn wir dann aufs andere Ende der Tabelle schauen, wenn es darum geht, wer muss dann runter in die dritte Liga.
Genau, wenn ich das anschaue, würde ich sagen, Zofingen und Bremgarten, das ist schon klar, die 2 Abstiegsplätze sind vergeben, dann heisst das, es geht nur um einen. Und die sehe ich, wenn ich die Tabellen anschaue, dass vor allem Grenichen, die momentan auf dem Abstiegsplatz liegen mit 24 Punkten und Wolle 2, wo auf dem ersten sicheren Platz ist mit 25 Punkten, also nur genau 1 Punkt mehr, das könnte noch ziemlich eng werden.
Ganz genau, das hast du richtig angeschaut. Bremgarten und Zofingen haben auch mathematisch und rechnerisch keine Chance mehr. Da braucht es ein Wunder von, keine Ahnung, freiwilligen Rückzug und Liga erhalten am grünen Tisch. Nein, das ist passiert. Bremgarten nach dem Aufstieg wieder ab. Zofingen wird durchgereicht nach dem freiwilligen Rückzug aus der Zweitliga Inter. Genau, und dann wird es spannend und dort ist es ein bisschen bitter für den FC Grenicher und zwar der Modus, wo erlaubt, dass man bis 3 Runden Verschluss, das wäre ja jetzt gerade erreicht, als Mannschaft, wo auch noch ein Team hat, wo höher spielt, was ja beim FC Wolle bei der zweiten Mannschaft der Fall ist, dass man sich verstärken darf und das hat der FC Wolle in den letzten Runden auch fleissig gemacht, haben Erstliga-Fußballer eingesetzt in der Zweitliga und haben, wer hätte es gedacht, dann auch ein paar Mal gewonnen, weil sie sind eigentlich lang auf dem Abstiegsplatz gewesen und haben sich erst jetzt noch vor Grenichen geschoben. Da kann man sagen, das ist natürlich bitter für Grenichen. Andererseits ist es alles nach Regeln richtig gemacht vom FC Wolle. Für sie ist es natürlich wichtig, mit dieser zweiten Mannschaft in dieser zweiten Liga bleiben, weil gerade wenn man ein bisschen und schauen, dass das ja quasi als Sprungbrett sein, die erste Mannschaft, wäre es schon gut, wenn man nicht in der Drittliga spielt. Das haben sie erkannt, gerade noch rechtzeitig reagiert. Wobei, wie gesagt, in den letzten 3 Runden jetzt wieder nicht mehr erlaubt. Von dem her noch alles möglich für Grenichen. Also, wohl hat das noch nicht geheilt da. Wenn man sagt, noch mit 9 Punkten gegen Führer, können sie auch Verkütungen, Mutschellen, Wettungen, Baden, Schöftle, Spreitenbach möglich werden abzusteigen. Also dort wirklich Drama, wobei man schon muss sagen, dass vom FC Wolle zu Küttigen sind es dann auch schon 6 Punkte. Ja, ich glaube, es wird am Schluss auf das Duell zwischen Grenichen und der zweiten Mannschaft von Wolle rauslaufen.
Sieht so aus, sind wir gespannt, werden wir natürlich verfolgen und entsprechend vielleicht mal ein Update durchgeben in der nächsten Podcast-Folge, was da alles passiert ist. Ich habe noch ein letztes Fußballthema, das ich mit dir anschauen möchte, weil das ist auch noch gerade in den letzten Tagen rausgekommen. Und zwar, wir haben es vorher schon von Zofingen gehabt, wo ein bisschen durchgereicht wird. Leider Gottes ereilt Baden das gleiche Schicksal. Die sind zum zweiten Mal hintereinander abgestiegen. Jetzt, wenn ich es richtig im Kopf habe, gibt das Erstliga Classic jetzt.
Genau, zurück in der Erstliga, was ja jahrelang versucht haben, aufzusteigen. Wo das dann endlich geklappt hat, ist sie dann wirklich auch gerade weitergegangen. Promotion League, Challenge League, aber jetzt leider halt auch wieder das gleiche Retour. Am letzten Spieltag ist es passiert und sie hätte sogar noch in den eigenen Füßen gehabt. Ein Sieg hat gelangt, sie hat die Liga gehalten. Nach einer turbulenten Saison, wo es mal besser, mal schlechter ausgesehen hat. Am Schluss hat es ein 1-1 gegeben, wo dann eben nicht gelangt hat. Symptomatisch, es hat einen Pfosten oder einen, besser gesagt einen Lattentreffer gegeben. Also es ist fast ein bisschen dramatisch gewesen. Die Fans haben dann, glaube ich, passend zur Papstwahl, die kurz vorher war, schwarzen Rauch aufsteigen im Esp als Zeichen von der Enttäuschung. Ja, bitter, wirklich bitter. Zumal ja, im FC Baden hat man ja recht professionalisiert, was man ja auch hätte müssen, zum Bestehen. Oder man hat wollen bestehen in der höheren Liga. In der Challenge League erst recht, aber auch für die Promotion League. Jetzt zurück auf Feld 1 quasi. Gleichzeitig haben wir eben in alles ein bisschen investiert. Nicht ganz einfach und trotzdem habe ich das Gefühl, ist jetzt der richtige Weg nicht überstürzen, sondern irgendwie gleich wieder neu Anlauf nehmen. Man hat gemerkt, was passiert, wenn man vielleicht ein bisschen schnell handelt. Sie haben Spieler vergrault, Langjährige, die gerne wären geblieben und so weiter. Und das ist jetzt in die Hose und ich glaube, jetzt die einzige Möglichkeit ist jetzt wieder solides Team aufbauen, das dann wieder die Euphorie kann mittragen kann. Weil, ja. Aber es wird eine Herausforderung. Es ist natürlich wirklich bitter. Abstieg, Doppelabstieg, gleichzeitig mehr Ausgaben, jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen minder Einnahmen. Ja, das ist eine Herausforderung.
Sind wir gespannt. Mit dem Fall von der Stelle aus alles Gute. Hoffen, dass ihr euch da möglichst schnell findet. Nächstes Jahr wieder eine gute Saison spielt. Wer weiß, vielleicht geht es genauso schnell, wie es aber ist, auch wieder rauf. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen und kommen damit zum Ende von dieser Podcast-Folge. Danke vielmals fürs Zuhören. Wie immer, Feedback an redaktion.argausport.ch. Bewertungen nehmen wir sehr gerne entgegen. Ihr könnt uns da noch ein paar Sternchen verteilen. Möglichst viel natürlich. Je mehr, desto besser, dass wir da noch eine gute Bewertung bekommen. Und ansonsten hören wir uns ziemlich genau in einem Monat wieder.
Argausport.ch, dein Sportpodcast aus dem Kanton Aargau.